Leben ist Bewegung. Es geht immer weiter. Irgendwie, jeder Mensch wird ja als Baby geboren und gerade die Mütter, aber auch die Väter können sich daran gut erinnern, wenn ihre kleinen Kinder geboren wurden, was das für eine aufregende Zeit ist. Wenn es das erste Kind ist, ist es eine völlige Umstellung, weil man plötzlich da so einen Wurm zu Hause hat, um den man sich kümmern muss. Und zwar rund um die Uhr, mehr oder minder. Gerade die Mütter unter uns wissen, dass es ziemlich schwierig ist, wenn der mitten in der Nacht anfängt zu schreien und man sich dann um den kümmern muss. Und es gibt so bestimmte Sachen, gerade wenn gestillt wird, die Väter eben nicht tun können. Zum Beispiel das Anlegen. Das kann vielleicht noch der Vater machen, dahin bringen und hinlegen. Aber der Rest, und eigentlich muss das die Frau dann auch selber machen, das Stillen, das kann der Vater nicht. Die Kinder sind da ganz eng angebunden und brauchen ganz viel Unterstützung und Hilfe. Irgendwann ist es schön, ich weiß noch, wie es im ersten Urlaub war. Bisher sind die Kinder immer morgens zu uns gekommen und kleine Kinder können früh aufstehen, das sage ich euch. Und im Urlaub kann das echt unangenehm sein. Und eines Morgens wachen Gabi und ich auf, stupsen uns an und sagen, sag mal, hörst du das auch? Die spielen da draußen Karten. Die haben sich das Elber raus, war es, glaube ich, oder irgendwie Mau Mau, keine Ahnung, was sie sich genommen haben, und haben dann draußen an unserem Campingtisch da Karten gespielt. Und wir haben gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Völlig neue Zeiten brachen für uns an. Wir sind ganz normal aufgewacht. Da war nicht irgendeine kleine Hand, die am Bein gezuppelt hat und gefragt hat, hier, seid ihr schon wach? Und wir haben jetzt Hunger? Nein, ganz anders. Man wird als Baby geboren und muss dann zum Erwachsenen langsam heranreifen und das ist nie so deutlich wie in den ersten Lebensjahren, wo wirklich jeder Tag dann ja noch was ganz Neues bringt. Irgendwann wird das immer weniger und wir kommen auch in die Phase hinein, wo die ersten Kinder dann aus dem Haus gehen, man dann plötzlich gar nicht mehr merkt, welche Entwicklungsschritte sozusagen von einem Tag zum nächsten passiert sind, weil man sich freut, wenn man überhaupt Infos kriegt, wie es denn gerade läuft und was da gerade stattfindet. Und trotzdem ist es auch eine schöne Zeit und eine gute Sache, wenn man merkt, jo, sie sind da selbstständig geworden. Aber eigentlich ist es damit ja nicht vorbei. Wir Menschen sind für eine lebenslange Entwicklung geschaffen. Schon bei Adam und Eva sehen wir, dass sie nicht zum Ausruhen geschaffen wurden, sondern da heißt es in 1. Mose 1, Vers 27 und 28, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alles Getier, was auf der Erde kriecht. Hier ist noch kein Sündenfall passiert. Es ist alles noch ganz, ganz neu auf dieser Erde. Der Mensch war da und was wir hier sehen ist, es war kein Schlaraffenland, in das er hineingesetzt wurde. Wir sind als Menschen zum Bilde Gottes, als Mann und Frau geschaffen, aber mit Vers 28 kommt es, wir sollen die Erde füllen und sie uns untertan machen und über sie herrschen. Neulich beim Mittwochtreff habe ich mit jemandem am Ausgang über das Thema Herrschen gesprochen und er meinte, naja, eigentlich ist das doch ganz blöde und gemein. Dieses Herrschen, das ist doch was völlig Negatives, was dort steht. Aber eigentlich ist doch der Punkt dabei, Macht haben ist nicht so ein Auftrag wie Putin zu haben, der hat viel Macht und kann dann mal eben in ein Land einmarschieren und dort Soldaten reinschicken und letzten Endes auch Tötungsaufträge geben, sich einfach alles nehmen. Herrschen, Macht haben bedeutet als erstes, dass man Gestaltungsmöglichkeiten hat und das ist positiv, wenn sie nicht missbraucht werden. Also wir brauchen Leute, die ja Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wenn es keinen gegeben hätte, der heute Morgen, also nicht nur erst heute Morgen gesagt hätte, wie die Stühle hier stehen sollen und sie dann auch hingestellt hätte, dann würden wir immer noch an den Seminartischen sitzen, die hier unter der Woche irgendwo sind und hätten gar nicht alle Platz in diesem Raum gehabt. Also, wenn jemand Macht hat und sagen kann, so werden die Stühle jetzt hier hingestellt, dann ist das erstmal eine positive Sache, weil man sich dann darauf einigt, da einen Grundsatz hat, wie es gemacht wird und dann auch getan wird und dadurch Gestaltung erstmal stattfindet. Wir brauchen, dass Leute auch Macht haben, etwas zu sagen, aber der Kern ist, diese Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, beinhalten auch eine Verantwortung, wie man damit umgeht. Und hier, auch gerade bei diesem Schöpfungsbericht, gehört ja dazu die Frage nach der Bewahrung. Das ist ganz wichtig. Wie wird eben die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, mit Verantwortung wahrgenommen? Zurück zu unserem Menschsein. Wir als Menschen sind also nicht dazu geschaffen, einfach nur rumzusitzen und uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen zu lassen, sondern wir haben eine Aufgabe, wir haben etwas zu tun bekommen. Auch wenn nichts tun und ausruhen und rumsitzen manchmal gut sein kann und manches vielleicht auch mal lernen muss, das zu tun, gehört doch zum wesentlichen Teil unseres Lebens eben, unseren Gestaltungsspielraum zu nutzen. Wir haben eine Aufgabe. Wir sind in diese Erde hineingesetzt worden, nicht zum Abwarten, sondern zum Tun. Ich muss auch sagen, ich mache gerne lange Urlaub im Jahr. Das heißt, ich versuche immer, meinen Urlaub möglichst en bloc zu nehmen. Das ist viel schöner, man kann dann so richtig ausspannen, merke ich bei mir. Ich brauche immer eine Zeit, bis ich überhaupt im Urlaub ankomme. Und dann, wenn man sofort wieder nach Hause fährt, dann komme ich erst gar nicht so richtig in diese Entspannungsphase hinein, weil so je näher das Ende des Urlaubs anrückt, desto stärker beschäftige ich mich schon wieder mit dem, was auf mich zukommt an Aufgaben. Und das Schöne daran ist, man kann ja wegfahren, man hat keine Verpflichtung, keinen ausgeklügelten Plan, wann was zu tun ist, damit man alles schafft, sondern man kann einfach so in den Tag hineinleben. Aber ich merke, das funktioniert nicht lange. Also je länger der Urlaub wird, merke ich, dass ich schon wieder anfange, mir Aufgaben zu suchen und irgendwas zu machen und zu tun und sie zu füllen. Das kann einerseits sein, dass man, dann ist es noch Urlaub, dass man irgendwelche touristischen Ziele sich anguckt und so etwas alles. Bis dahin, dass es dazu darum geht, na, hier im Ferienhaus müssen wir noch mal was verbessern, damit das für uns so richtig passig wird. Also nicht mit Bohrmaschine, da reicht dann eine Dreifachsteckdose oder sowas. Aber immerhin, dass man dann anfängt, also mir geht es so, da zu gucken, was tue ich. Und ich habe oft schon überlegt, wenn ich an so einem Ort länger wohnen würde, dann würde ich vielleicht auch Aufgaben übernehmen, indem ich vielleicht eine deutsche Gemeinde aufbaue oder so etwas in die Richtung mache. Auch wenn man nicht jede Aufgabe gerne tut, lange nichts tun, geht einfach nicht. Wir sind nicht für das Rumsitzen und Dahinvegetieren geschaffen. Das ist so. Und wer es mal länger ausprobiert, merkt, es klappt einfach nicht. Also 1. Mose 1 berichtet uns davon, wir haben einen Auftrag als Menschen, den es zu erfüllen geht. Und wir haben Aufgaben in dieser Welt bekommen, damit wir eben nicht einfach nur dahin vegetieren und irgendwo in der Ecke rumsitzen. Aber Epheser 4 geht noch weiter. Dort heißt es dann, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, die Verse 14 und 15 sind das. Also, der eine Auftrag ist, äußerlich auch etwas zu tun. Aber der andere Auftrag an uns ist, innerlich zu wachsen, eben keine kleinen Babys mehr zu sein, sondern immer weiter zu kommen, Erwachsene zu werden. Und zwar, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre, zum Beispiel wird das hier beschrieben, hin und her getrieben werden. Ich habe neulich mit einer Frau geredet, die hat mir erzählt, was sie so alles im Internet gesehen hat und was ihr da so Angst gemacht hat an den Dingen, die sie dort gesehen hat. Und dabei hat sie sich insbesondere eine Sache angeguckt, hat sie mir sogar ein Video von geschickt und hat gesagt, Dirk, was meinst du dazu, was eigentlich ihr Fachbereich war? Ging um Gesundheitsbereiche und dann habe ich ein bisschen auch selber nachgeschaut, was man dazu sagen kann. Und dann habe ich sie erinnert an ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Beruf gemacht hat und an ihre Ausbildung, was sie da eigentlich gelernt hat. Womit sie merkte, ja, was der mir da erzählt, ist eigentlich völliger Quatsch. Das mache ich andere Erfahrungen und habe das auch anders in der Ausbildung gelernt an der Stelle. Aber jetzt, wo der das da mir einfach so erzählt im Internet, habe ich das Gefühl, ja, der könnte ja recht haben und muss ich mir ganz groß Angst machen. Und kann man denn da einfach so unverfroren mich belügen? Und liebe Geschwister, ja, es geht. Und wir müssen da genau aufpassen, was dort gesagt wird, sogar mit guten Namen, und kann das stattfinden. Und die Feststellung ist, dass es immer mehr Menschen machen in verschiedenste Richtungen. Die Frage bleibt, wer hat denn nun recht? Wer sagt denn die Wahrheit, wie es hier in Vers 15 heißt? Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Wer sagt die Wahrheit? Wir Menschen, so beschreibt es ja der Vers vorher, sind wie Schiffe, die durch jeden Wind der Lehre hin und her getrieben werden können, durch Betrügereien hin und her geworfen, sodass man sogar vergisst, was man mal gelernt hat. Wisst ihr, bei einem Schiff, das nicht bewusst die Segel setzt, das wird auch vom Wind hin und her geworfen, wenn es da einfach so treibt. Kommt der Wind von rechts, dann wird es nach links gedrückt. Kommt der Wind von links, wird es nach rechts gedrückt. Und je nachdem, wo er sich befindet, kann gut laufen, dass man den richtigen Rückenwind hat, kann aber auch völlig schief laufen, dass man dann eben nur im Kreis getrieben wird. Wisst ihr, es heißt nicht umsonst, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und das ist das Problem unserer Optionsgesellschaft, dass wir so viele Möglichkeiten und Dinge uns anschauen können. Viele Optionen treiben uns dann hin und her. Und darum heißt es hier, lasst uns festhalten an der Wahrheit und die Wahrheit reden. Ich glaube, hier ist eine zweifache Wahrheit gemeint, die beide miteinander zu tun haben, sich auseinander entwickeln. Einerseits ist es natürlich das, die Wahrheit, was der Wirklichkeit am meisten entspricht. Ihr habt es in der Zeitung gelesen, diesen Lamborghini-Unfall. Den habe ich auf der B6 gesehen. Da war ich das dritte Auto sozusagen dahinter, habe mich bei der Polizei gemeldet und die haben mich jetzt angeschrieben und haben mir gesagt, ich soll wahrheitsgemäß beschreiben, was ich da gesehen habe. Also Wahrheit bedeutet, ich mache eine Zeugenaussage, wo ich das erzähle, was ich gesehen habe, was also der Wirklichkeit, die dort passiert ist, am nächsten kommt. Das ist der eine Begriff der Wahrheit. Andererseits kann man diesen Begriff auch erweitern, und zwar zielt er auf die geistliche Welt. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der Vers geht dann mit der Begründung für diese Eigenschaft weiter. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also durch die Wahrheit, durch Jesus hindurch, die Jesus ist, kommt das Heil zu uns Menschen. Weiterhin ist Jesus das wahre Licht in Johannes 1, Vers 9. Das wahre Brot vom Vater gegeben in Johannes 6, Vers 32 oder der wahre Weinstock aus Johannes 15, Vers 1. Und überhaupt ist er wirklich der Retter der ohne ihn verlorenen Welt in Johannes 4, Vers 42. Und aus dieser Tatsache heraus verspricht er uns den Heiligen Geist. Und dieser wird dann auch der Geist der Wahrheit genannt, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Also im Klartext, das hört sich so ein bisschen geheimnisvoll an, nach irgendeiner Verschwörung. Aber es ist auch ein im gewissen Sinne geheimnisvolles Wissen. Wer glaubt, kann nur das erkennen, was da wirklich passiert in dieser Welt. Alle anderen leider nicht. Also wenn wir die Wahrheit reden, wie es dieser Vers sagt, dann geben wir nicht nur einen Sachverhalt wieder, den auch jeder andere gesehen haben könnte, wie diesen Unfall auf der B6, der da passiert ist. Nein, wir reden gerade auch von der göttlichen Wahrheit in dieser Welt. Die ist auch ein Sachverhalt, der in dieser Welt passiert. Nur das Problem ist, den kann nicht jeder erkennen. Die ungläubigen Menschen verschließen ihre Augen davor, vor dieser Wahrheit, obwohl sie passiert, weil sie eben nicht so einfach sichtbar ist. Für mich ist das sehr überraschend, weil ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sagt, ich glaube nicht, dass es hier Luft gibt. Nur haben wir alle noch nie die Luft gesehen als solche. Wir merken nur die Auswirkungen. Wir merken, wenn ein Wind weht, wir sehen, wie die Luft die Blätter bewegt. Wir merken, wie es kälter wird oder wärmer wird, je nachdem, welche Luft wir da steuern. Und wir können sie sogar, was weiß ich, durch einen Föhn zum Beispiel, auf warm stellen und dann das ziemlich direkt spüren. Aber gesehen hat die noch niemand. Strom hat auch noch keiner gesehen und trotzdem glauben wir, dass aus der Steckdose Strom kommt. Also zumindest zur Zeit noch. Sie ist da, aber das glauben wir. An Gott glaubt nicht jeder. Aber es ist auch Wahrheit, dass Gott da ist und deshalb sollen wir davon reden. Dabei wird die Wahrheit hier noch mehr eingeengt, indem gesagt wird, es ist kein, nun erzähle ich mal einfach alles, was ich weiß, sondern es geht darum, um ein Reden in Liebe. In der Liebe, mit der Jesus auf die Welt kam und uns die Wahrheit sagte. Das ist ein Gott, der uns liebt. Allerdings kann dieser Gott eben auch abgelehnt werden. Das ist das Interessante an der Liebe, im Gegensatz zum Zwang. Und dann lässt er mich gehen, wenn ich ihn ablehne. Schade, denn so kommen Leute aus diesem Liebesbereich heraus. Aber wer in der Liebe bleibt, der wächst dann zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also ein Schiff vom Wind hin und her geworfen, das kommt nicht an am Ziel, das kommt irgendwo an. Und wisst ihr, Menschen, die auf sich selbst bezogen sind, die drehen sich nachher nur um sich selber. Die werden auch hin und her geworfen und das ist dann ein um sich selber drehen. Probiert das mal aus, euch eine Weile nur um euch selber zu drehen. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Versucht das mal so eine halbe Stunde lang zu machen. Die meisten von euch grinsen schon, weil sie sagen, jo, ich weiß genau, was dann passiert, ich falle dann um oder sonst irgendwas. Wer mal Kinder so rumgeschleudert hat, der weiß das, dass man selber danach einen Drehwurm hat und wenn man dann versucht, gerade zu laufen, das geht gar nicht. Das ist dann eher schwierig. Ich habe auch versucht, wenn ich mich mit den Kindern andersrum drehe, der geht nicht raus. Also es ist völlig egal, wie rum du dich um dich selber drehst. Du wirst dann einfach auf die Nase fallen, wenn du das zu lange machst. Viele wollen gerne aufbrechen, wollen loslegen, aber sie wissen nicht, wohin und wie es dann laufen soll. Es gibt drei Fragen oder mehrere Fragen, die hören sich echt fromm an, aber die sind genau dasselbe wie dieses Drehen um sich selber heraus. Dabei hören sie sich an wie von Superchristen, aber sie sind genau das Gegenteil. Es sind nämlich Fragen, die sich auf mich selber beziehen, die mich immer nur im Kreis drehen lassen, wo eine ganz wichtige Vokabel das Ich, das Mein und das Mich ist. Eine dieser Fragen kann zum Beispiel lauten, was ist meine Berufung? Wisst ihr, das hört sich ganz fromm an. Was ist meine Berufung? Aber wenn du mal so eine richtige Krise haben willst, dann setz dich mal hin und überleg das mal einen ganzen Tag lang. Ich sag dir, am Ende kommst du in eine richtige Krise, denn du bleibst auf der Stelle stehen. Es ist eine Frage, die sich auf dich selber fixiert. Ähnliche Fragen sind, was sind meine Gaben, was kann ich erreichen, Was kann ich entwickeln? Hört sich erstmal gut an, ist aber alles auf mich selber fixiert, bleibt beim Ich. Aber wir als Menschen sind doch keine Solo-Player. Wir sind für ein Miteinander geschaffen. Ja, die Psychologie bläht uns ein, dass wir Individuen sind, und das stimmt auch zu einem gewissen Grad. Aber wir sind als Individuen immer wieder auf andere Menschen fixiert und auf Begegnungen fixiert. Gott sieht dich als einzelnen Menschen und will zu dir persönlich auch eine Beziehung haben. Aber als Mensch bist du auch auf diese Beziehung hin ausgelegt. Fand interessant, ich habe gestern erst einen Artikel darüber in der Zeitung gelesen, die erstmal keine geistliche Komponente hat. Dort heißt es wörtlich, dass Singles mit ihrem Beziehungsstatus tendenziell zufrieden sind, 61% der Frauen und immerhin noch 51% der Männer mögen ihr Solo sein. Aber das Interessante daran waren dann zwei Kommentare dazu. Eine Frau schrieb, alle Single-Frauen, egal welcher Altersgruppe, in meinem Umfeld würden unterschreiben, dass sie keinen Mann brauchen. Aber jede einzelne von diesen Frauen ist in 3 bis 7 Dating-Portalen angemeldet, um diesen Zustand abzustellen. Nach Zufriedenheit mit Status quo sieht das für mich nicht aus. Und ein anderer schrieb, man sollte vielleicht mal über das Thema kognitive Dissonanz nachdenken. Man ist lange Single und unbegehrt, also redet man sich das schön und sagt, ich bin gerne Single. Das ist ganz einfach, weil bei dem anderen müsste ich mich ja mit Problematiken dort auseinandersetzen. Geistlich, liebe Geschwister, muss ich an dieser Stelle nochmal einfügen, kann ich das Solo-Sein gut verstehen, denn wir haben nochmal andere Aspekte als das, was in so einem Zeitungsartikel dort erwähnt wird. Und deshalb will ich das hier nicht grundsätzlich schlecht reden an der Stelle. Aber die Kommentare zeigen uns an der Stelle, dass viel stärker Beziehungen gesucht werden, als es vordergründig aussieht. Menschen brauchen Beziehung und andererseits selbst Singles leben dann in Beziehungen mit anderen Menschen und als Christen eben auch, wie auch die Menschen, die keine Singles sind, aber eben Christen, ganz besonders in der Beziehung mit Gott. Und Letzteres kann dann für Christen sogar so erfüllend sein, dass sich darum ganze Kulturen ja eine Zeit lang entwickelt haben, Mönche und Nonnen zum Beispiel, die gesagt haben, hey, ich möchte mir bewusst Zeit nehmen für meinen Herrn und nicht in eine weltliche Beziehung hineinstecken. Als eine extreme Form dieser Beziehung mit Gott sie zu leben. Aber eben, wir sind keine Individualisten, wir sind Beziehungsmenschen. Egal in welcher Form diese Beziehung auch gelebt wird, und das muss nicht immer gleich eine Ehe sein, aber wir brauchen Beziehungen. Dafür sind wir geschaffen worden. Und darum ist die Frage nach meiner Berufung und so etwas nicht die Frage nach dem Ich, sondern nach dem Gott. Gott, was ist dein Ziel und welche Aufgabe habe ich darin? Das Blöde daran ist, diese Frage ist nicht ganz so einfach, weil es ist viel schöner zu sagen, was ist meine große Berufung, die ich jetzt hier habe, als dann festzustellen, dass Gott ein Ziel vor Augen hat, was erstens für mich vielleicht gar nicht so schön ist und auf der anderen Seite vielleicht gar nicht bedeutet, dass ich die große Rolle daran spiele, sondern vielleicht nur ein ganz kleines Rädchen an der Stelle bin. Aber trotzdem bleibt es mein Auftrag, meine Berufung in diesem großen Ziel, was Gott hat. Was ist meine Berufung darin? Was ist mein Ziel? Und selbst wenn es eben nicht so groß und bombastisch ist, sondern nur klein und nebensächlich ist. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was Gott will, soll sich doch bei mir entwickeln. Und unter uns, der Mensch ist maßlos überfordert, wenn er nur sich selber sieht. Wir brauchen den Schöpfer, der uns die Richtung vorgeben will. Und das kann manchmal sehr schwer sein. So sagt zum Beispiel Jesus, dass die Taufe sehr wichtig ist. Und wir lesen da an vielen Stellen dazu im Neuen Testament, wer da glaubt und getauft wird, Markus 16, Vers 16, oder die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, Apostelgeschichte 2, 41. Alle diese Stellen sagen, hey, wenn du glaubst, lass dich taufen. Und trotzdem gibt es manche, die tun sich einfach schwer mit der Taufe. Hey, um wen geht's an dieser Stelle? Um dich oder um den Schöpfer, der dir eine Richtung vorgeben will? Dieser Gedanke, dass Gott uns die Richtung vorgeben will, fasse ich zusammen mit einem Vers, der uns schon sehr lange bekannt sein müsste, weil er in dieser Reihe häufiger vorgekommen ist. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden verwandelt durch seinen Geist in sein Bild hinein, seinen Weg eben dort zu gehen. Das Problem ist, wir stocken gerne in diesem Vorangehen, im nächsten Glaubensschritt. Und gerne träumen wir dann von großen Zielen. Aber leider, so sagt es die Wissenschaft, scheitern wir regelmäßig daran, diese großen Ziele in Angriff zu nehmen und zu gehen. Und darum geht es darum, schau einfach deine Realität an. Was ist deine Situation, in der du gerade bist? Und dann geh den Schritt, den Gott eben für dich vorbereitet hat. Es sind die großen Ziele, die er hat, aber die Wege dahin sind nicht immer einfach. In der Bibel lese ich davon, dass Jesus der König der Herrlichkeit ist. Aber die Realität lesen wir in Matthäus 8, Vers 20, dieser König der Herrlichkeit, der hat kein eigenes Bett gehabt, wo er sich hinlegen konnte. Oder in Römer 8, Vers 18, da lesen wir, dass wir ein großartiges Leben mit Jesus haben, aber die Realität, die dieser Vers beschreibt, lautet, wir haben Herausforderungen in der Gegenwart, die sogar bedeuten können, dass wir konkret leiden in der Gegenwart. Und in Römer 7, Vers 19 geht es darum, dass wir mit Jesus verändert werden. Aber die Realität lautet, das Gute will ich, doch oft tue ich das Schlechte. Darum, wenn es heute nicht geklappt hat, dich mit Jesus den nächsten Herausforderungen für dein Leben zu stellen, dann wage es einfach wieder neu. Ich kann dich nur anflehen, immer wieder dich auf den Weg zu machen. Immer wieder es neu zu wagen, immer wieder loszugehen. Und langsam, aber sicher wirst du merken, dass du verwandelt wirst von ihm. Jeden Tag, jedes Jahr ein Stückchen mehr. Bei kleinen Babys sehen wir die Verwandlung, die da passiert, im Grunde schon innerhalb von Tagen. Meine Frau ist nach einer Woche wieder ins Krankenhaus gekommen und hat da unseren Sohn mitgenommen. Als eine Woche nachdem er geboren wurde. Und es war faszinierend, wie unterschiedlich der zu den Neugeborenen war. Da war nur eine einzige Woche drunter. Man konnte seine Stimme sofort raushören. Man konnte sofort sehen, wer der Einwöchige war und was alles die Neugeborenen dort sind. Und im Leben ist es ähnlich. Am Anfang sieht man vielleicht sogar die Änderungen deutlich und dann werden sie immer schwächer. Aber sie bleiben, sie sind vorhanden und deshalb schau dort weiterzugehen. Leben ist kein Nichtstun. Und es wäre doch wirklich schade, wenn du ein Baby bleibst, hin und her geschüttelt von jedem Wind der Leere. Und darum möchte ich dich einladen. Brich auf, geh los und schau, wohin der Herr dich entwickeln möchte. Amen.